Ja, wir hatten letztes Mal so den ersten Teil von Heschels Text gelesen und ja, waren eigentlich sehr beeindruckt, denke ich, von der offenen Art, die er dabei zeigt. Jetzt im weiteren Verlauf, wenn wir noch ein bisschen detaillierter sehen, wie er sich einen möglichen Dialog vorstellt, das ist auf Seite 2 unten von dem Text. Der Abschnitt, das wesentliche Ziel dieser Überlegungen ist es zu untersuchen, wie ein Jude aus seiner Verpflichtung heraus und ein Christ aus seiner Verpflichtung heraus eine religiöse Grundlage für Kommunikation und Kooperation in Angelegenheiten, die ihre ethischen und spirituellen Angelegenheiten betreffen, finden können, trotz fehlender Zustimmung. Es gibt vier Dimensionen religiöser Existenz, vier notwendige Komponenten für die Beziehung des Menschen zu Gott. A, die Lehre, deren Wesentliches in der Form eines Credo zusammengefasst ist, das als Leitlinie in unserem Denken über zeitliche oder ewige Angelegenheiten dient, die Dimension der Doktrin. B, Glaube, Innerlichkeit, die Ausrichtung des Herzens, die Intimität der Religion, die Dimension des Privaten. C. Das Gesetz oder die heilige Handlung, die im Heiligtum, in der Gesellschaft oder zu Hause auszuführen ist, die Dimension des Tuns. D. Der Zusammenhang, in dem Credo, Glaube und Ritual sich ereignen, wie die Gemeinde oder der Bund, Geschichte, Tradition, die Dimension der Transzendenz. In der Dimension des Tuns gibt es offensichtlich weite Bereiche für Zusammenarbeit zwischen Menschen verschiedener Verpflichtungen hinsichtlich intellektueller Kommunikation, des Teilens von Interesse und Wissen in angewandter Religion, besonders soweit sie sich auf gesellschaftliches Handeln bezieht. In der Dimension des Glaubens vollzieht sich die Begegnung in persönlichem Zeugnis und Beispiel, dem Teilen von Einsichten, dem Eingestehen der Unzulänglichkeit. Auf der Ebene der Doktrin versuchen wir, den Inhalt dessen, an das wir glauben, zu vermitteln. Auf der Ebene des Glaubens erfahren wir untereinander die Präsenz einer Person, die Widerspiegelungen einer größeren Präsenz ausstrahlt. Ich meine, dass die bedeutendste Grundlage für die Begegnung von Menschen verschiedener religiöser Traditionen die Ebene der Furcht und des Zitterns, der Demut und der Zerknirschung ist, auf der unsere individuellen Glaubensmomente bloße Wellen in einem endlosen Ozean des Sich-Ausstreckens der Menschheit nach Gott sind, wo alle Formulierungen und Artikulationen als ungenügend erscheinen, wo unsere Seelen von der Dringlichkeit auf Gottes Gebot zu antworten hinweggeschwemmt werden, während wir, der Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit entkleidet, die tragische Unzulänglichkeit des menschlichen Glaubens spüren. Was trennt uns? Was vereint uns? Wir stimmen nicht überein im Gesetz und im Credo, in Verpflichtungen, die im innersten Herzen unserer religiösen Existenz liegen. Wir sagen Nein zueinander in manchen Doktrinen, die für uns wesentlich und heilig sind. Was vereint uns? Dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind, dass wir Objekte des Interesses Gottes sind, kostbar in seinen Augen. Eine Verpflichtung auf die hebräische Bibel als heilige Schrift. Glaube an den Schöpfer, den Gott Abrahams. Eine Verpflichtung auf viele seiner Gebote, auf Gerechtigkeit und Erbarmen. Ein Gefühl der Zerknirschung, Sensibilität für die Heiligkeit des Lebens und das Involviertsein Gottes in der Geschichte. Die Überzeugung, dass der gute Wille ohne das Heilige besiegt werden wird. Das Gebet, dass die Geschichte nicht vor dem Ende der Tage enden möge und so viel mehr. Das Thema dieser Überlegungen ist nicht eine Doktrin oder eine Institution, die Christentum genannt wird, sondern menschliche Wesen überall in der Welt, in Gegenwart wie Vergangenheit, die Gott als Anhänger Jesu dienen. Und mein Problem ist, wie ich mich spirituell zu ihnen verhalten sollte. Die Sache, auf die zu antworten ich aufgerufen bin, ist nicht die Wahrheit des Dogmas, sondern der Glaube und die spirituelle Kraft der Verpflichtung von Christen. Die erste und wichtigste Voraussetzung für Interface ist Glaube. Face. Also mir ist für Interface kein deutsches Wort eingefallen, darum habe ich es so gelassen, auch um das Wortspiel zwischen Interface und Face zu lassen. Nur aus der Tiefe der Involvierung in das nicht endende Drama, das mit Abraham begann, können wir einander auf das Verstehen unserer Situation hinhelfen. Interface muss aus der Tiefe kommen, nicht aus einer nichtigen Abwesenheit von Glauben. Es ist kein Unternehmen für die, die halb gelehrt oder spirituell unreif sind. Wenn es nicht zur Verwirrung der vielen führen soll, muss es die Prärogative der wenigen bleiben. Sowohl Kommunikation als auch Trennung sind notwendig. Wir müssen ebenso unsere Individualität bewahren, wie auch Sorge für den anderen, Hochachtung, Verstehen, Zusammenarbeit pflegen. Das Problem, das angegangen werden muss, ist, wie verbindet man Loyalität zu seiner eigenen Tradition mit Hochachtung für andere Traditionen? Wie ist gegenseitige Wertschätzung von Christen und Juden möglich? Ein Christ sollte die immensen Implikationen eines Prozesses, der in der frühen christlichen Geschichte begonnen hat, erwägen. Ich meine die bewusste oder unbewusste Entjudaisierung des Christentums, dass die Denkweise der Kirche, ihr inneres Leben wie auch ihr Verhältnis zur Vergangenheit und zur gegenwärtigen Realität Israels, Vater und Mutter des christlichen Daseins, beeinflusst hat. Die Kinder haben sich nicht dazu erhoben, die Mutter gesegnet zu nennen. Stattdessen nannten sie die Mutter blind. Ein Christ sollte sich klar machen, dass eine Welt ohne Israel eine Welt ohne den Gott Israels sein wird. Andererseits sollte ein Jude die bedeutende Rolle und den Anteil des Christentums in Gottes Plan für die Erlösung aller Menschen anerkennen. Ein Jude sollte die mit der jüdischen Geschichte verbundene Verantwortung, die Mutter zweier Weltreligionen gewesen zu sein, ernsthaft erwägen. Fällt nicht der Fehlschlag der Kinder zurück auf ihre Mutter? Weisen die scharfen Abweichungen von der jüdischen Tradition von Seiten der frühen Christen, die Juden waren, nicht auf irgendeinen Fehlschlag in der Kommunikation im spirituellen Klima Palästinas im ersten Jahrhundert hin? Das Judentum ist die Mutter des christlichen Glaubens. Es hat ein Interesse am Schicksal des Christentums. Sollte eine Mutter ihr Kind ignorieren, selbst wenn es eigensinnig und rebellisch ist? Andererseits sollte die Kirche anerkennen, dass wir Juden in Loyalität zu unserer Tradition ein Interesse an ihrem Glauben haben. Unsere Berufung, das Erbe der hebräischen Schrift zu bewahren und zu lehren, anerkennen. Und unsere Hilfe im Kampf gegen machionitische Strömungen als Akt der Liebe annehmen. Über gegenseitige Achtung hinaus müssen wir anerkennen, dass wir einander verpflichtet sind. Es ist unsere Pflicht, uns daran zu erinnern, dass es die Kirche war, die das Wissen über den Gott Abrahams zu den Heiden gebracht hat. Es war die Kirche, die die hebräische Schrift der Menschheit zugänglich gemacht hat. Dies müssen wir Juden mit dankbarem Herzen anerkennen. Der Zweck religiöser Kommunikation zwischen menschlichen Wesen unterschiedlicher Verpflichtungen ist gegenseitige Bereicherung und die Verbesserung von Respekt und Wertschätzung statt der Hoffnung, dass sich die Person, zu der man spricht, als im Irrtum befindlich hinsichtlich dessen, was sie als heilig ansieht, herausstellt. Ja, machen wir hier erstmal einen Einschnitt und sehen wir uns die Überlegungen nochmal an, Anmerkungen dazu. Herr Reiners.
Also eine kurze Verständnisfrage. Hier auf der letzten Seite, Seite 4, dritter Abschnitt. Ein Christ sollte sich klar machen, dass eine Welt ohne Israel und so weiter, ist das für ihn immer Volk Israel oder ist das auch Staat Israel? Oder macht er da keinen Unterschied?
Ich denke, hier meint er das Volk Israel. Wenn er den Staat meinen würde, würde er das gesagt haben. Das, ja, ich denke, das ist wirklich ja, vielleicht ein sprachliches Problem, dass nämlich Juden normalerweise eben, wenn sie von Judentum reden, von Israel und nicht von Judentum reden. Und das führt natürlich zu Verwischungen, die manchmal vielleicht gewollt sein sollen. Das würde ich aber Heschel nicht meinen. Und da muss man wirklich jedes Mal gucken, was gemeint ist. Also hier denke ich, weil er sich ansonsten hier nirgendwo auf den Staat Israel bezieht, denke ich, geht es nicht darum.
Hatte ich auch so vermutet.
Ja,
Danke.
aber besser nachfragen, denn es ist eben wirklich sprachlich problematisch. Die muss man sehr aufpassen, was mit dem Begriff Israel jeweils gemeint ist. Frau Sturms.
Ich möchte nochmal auf die Fragen eingehen, weil das ist ja das Mittel, mit dem Heschel seinen Text ganz stark gestaltet. Einfach, er reißt Problemfelder auf, stellt sie zur Diskussion, nimmt damit uns als Leser in einen Denkprozess mit rein, aber lenkt uns schon auf bestimmte Problemfelder. Und ich finde allein schon diese Art der Kommunikation für einen Dialog unglaublich hilfreich. Ich benenne Felder, über die ich sprechen möchte, formuliere sie als Frage und lade den anderen ein, sich bewusst zu werden, über welche Position er dazu einnehmen möchte.
Ja, das vermeidet sich ja irgendwie etwas Indoktrinäres oder so und öffnet Dinge. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wirklich aus der jüdischen Diskussionskultur kommt, wo ja eigentlich man gemeinsam sitzt, den Talmud oder sonstige Texte studiert und Fragen an den Text stellt und ja auch nicht der Meinung ist, dass man die eine richtige Antwort hat, sondern die Dinge diskutiert werden. Und wenn man schon innerhalb der eigenen Religion eine solche Kultur hat, kann man das natürlich dann auch weiter anwenden. Herr Reiners.
Mir kommt es sowieso so vor, als wenn er die ganze Zeit sehr um Ausgleich bemüht ist. Also der letzte Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, da schreibt er ja, dass der Zweck religiöser Kommunikation nicht das Ziel haben kann, dass der das oder man soll nicht in mit dem Ziel da hineingehen und hoffen, dass der andere seinen Irrtum eingesteht. So habe ich das verstanden. Also das findet er nicht dienlich. Ja, hat er recht, sehe ich auch so. Aber vor allen Dingen, also er sagt auf der einen Seite, was das Christentum zum gemeinsamen Erbe beigetragen hat, also wertet das Christentum auf, und auf der anderen Seite wertet er das Judentum auf. Und er betont immer, also mit dem er sagt, wo es herkommt, so. Und er betont immer, dass beide Seiten doch erkennen mögen, dass sie im Grunde zum Wohle der Menschheit gearbeitet haben, indem sie das weitergegeben haben, so in gleichen Teilen. Ich finde das sehr löblich, aber das, was wir bei Soloveitchik und auch bei den anderen Texten immer wieder vermisst haben oder sagen wir mal gesagt haben, naja, das Machtgefälle, das wird ja hier gar nicht thematisiert, das thematisiert er auch nicht.
Es klingt fast so, als wenn er da drüber steht.
Ja,
Und er
genau.
meint, man könnte sozusagen auf gleicher Ebene über die Dinge reden. Und das ist natürlich schon eine ziemlich große Konzession. Ja.
Ja, also das macht es mir als Christ sehr einfach, und da bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch, ob das so funktionieren kann.
Ja, das. Und wenn er natürlich auch darauf anspielt, eben, dass man nicht hoffen sollte, den anderen als irrend darzustellen, ist das vielleicht auch eine Anspielung auf die mittelalterlichen
Ja,
christlich-jüdischen
natürlich.
Gespräche, die ja nun alles andere als ein wirklicher Dialog waren, sondern eigentlich dem dienen sollten, das Judentum als die irrende Religion darzustellen.
Ganz klar.
Ja, Herr Schüller.
Ein Punkt scheint mir sehr interessant zu sein. Wenn man die Frage stellt, was uns vereint, dann ist man sehr schnell bei einem Projekt, das uns allen noch aus den 90er Jahren bekannt ist und das auch heute noch immer wieder propagiert wird, nämlich das Projekt Weltethos von Hans Küng. Also das, was uns vereint, ist sozusagen der Ethos, die Ethik des Handelns, das Gemeinsame. Und der Blickwinkel sozusagen, den er hier wirft, ist insofern ein sehr interessanter, als er in meinen Augen theozentrisch ist. Das heißt, es kommt immer wieder auf Gott hin, die Rede. Etwas, was man sozusagen bei dem Ethischen ja zwar vielleicht nicht rauslassen sollte, aber durchaus könnte. Also Gott ist derjenige, der ein Interesse an den Menschen hat. Gott ist derjenige, der in die Geschichte involviert ist und sich dort sozusagen hineinbegibt. Gott ist derjenige, an den wir glauben. Das ist natürlich sozusagen im Hinblick auf Christentum und Judentum und den Dialog zwischen diesen beiden Religionen ein sehr nachvollziehbarer Blickwinkel, den ich auch äußerst überzeugend finde. Das Theozentrische, was vielleicht heutzutage, wo Gott mehr oder weniger aus dem Blickwinkel vieler Menschen geraten ist, dann eine beschränkte Überzeugungskraft hat. Aber im Hinblick auf den interreligiösen Dialog mit anderen Religionen außer den monotheistischen ist das natürlich sozusagen begrenzt, nicht? Weil man dann ja auch andere sozusagen als den Gott Abrahams berücksichtigen müsste. Dann ist man recht schnell wieder bei dem ethischen Blickwinkel von Hans Kögen.
Ja. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass wenn Heschel sozusagen überlegt hätte, wie man in Dialog mit Hinduismus oder Buddhismus treten kann, er wahrscheinlich auch da versucht hätte, einige theologische Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, die natürlich anders geklungen hätten als die, die er hier bringt. Aber das ist vielleicht wirklich sein Ansatz, der, denke ich, auch ihn von Soloveitchik unterscheidet, dass er sagt, wir können doch über mehr als über Ethik reden, wir können auch über Theologie reden. Und wir ja auch der Meinung ist, dass man auch Glaubenserfahrungen durchaus zumindest teilen sollte, so begrenzt es auch nur möglich ist. Aber ich denke, das ist gerade was eben was anderes ist. Okay, natürlich ist er auch für die ethische Verantwortung, aber ich denke, das ist was für ihn, was religiösen Dialog ausmacht, dass man eben die Religion nicht außen vor hält und das Ganze auf Ethos reduziert, sozusagen. Herr Aust.
Ich finde das tatsächlich spannend, also weil ich weiß nicht, ob er das Neue Testament kennt,
Mit
aber
Sicherheit hat er das von Anfang bis Ende und ich vermute mal auch auf Griechisch gelesen. Das kann man bei den Rabbinern dieser Generation und dieser Biografie vermuten.
dann hat er wahrscheinlich genau das erkannt, was ja auch die christliche Theologie irgendwann mal erkannt hat, dass da eigentlich viel mehr Theozentrik drin ist, als viele in der Predigt vielleicht leider vermissen lassen, sondern dass sie immer wieder christozentrisch das Neue Testament deuten, aber eigentlich stimmt es nicht. Also wer genau liest, weiß ja, dass auch Jesus eigentlich immer nur von Gott redet und von daher ist Gott da der Entscheidende. Und ich finde das sehr, sehr klug, weil er damit letztendlich ja den Christen die Hand reicht und sagt, hier lass uns mal nicht, weil über Jesus als Messias, da kommen wir auf jeden Fall nicht zu einer Lösung. Das trennt uns eben, aber hier, da können wir jetzt auch mal über Theologie reden. Ne? Und ja, das finde ich eigentlich einen schönen Ansatzpunkt. Der gefällt mir, dieser Absatz.
Ja, also wie Sie das sagen, ist das nicht einfach nur sozusagen eine strategische Entscheidung zu sagen, über Jesus können wir uns ja nicht einig werden, darum lassen wir das weg, sondern zu sagen, da ist eigentlich wirklich was, was eigentlich auch genuin christliche Theologie ist, was er da anspricht und von daher nachvollziehbar ist. Anita?
Ich wollte noch sagen, dass, glaube ich, für ihn diese Dimension des privaten Glaubens und die Dimension des Tuns zusammengeht, weil er den Menschen als Menschen sieht, damit fängt er ja schon an, als Antwortenden. Und das heißt, also von Gott herausgerufen, Antwort zu geben und dieses Antwortgeben ergibt sich unter anderem ja im Tun und auf diesen Ebenen sozusagen dieses persönlichen Erschütterndseins und Herausgerufenseins kann man sich natürlich auch durchaus begegnen. Und da ist das Lehramt sozusagen und damit die Doktrin eigentlich außen vor, weil das ja auch diese Dimension ist, die der Soloveitchik ja auch angesprochen hatte, die bei jedem persönlich liegt. Und ich meine, das ist auch das, was ich im Grunde genommen aus wirklich guten interreligiösen Gesprächen kenne, dass sozusagen das Gemeinsame ist, dass man akzeptiert, dass der Glaube eine eigene existenzielle Dimension hat, aus dem heraus wir alle Antwort geben. Und dass diese Antworten persönlich sind, liegt ja auch auf der Hand. Und dass man versuchen kann, da dann aus diesen Antworten Gemeinsamkeiten zu finden, ohne dem anderen dieses Persönliche abzusprechen. Und dann bin ich raus aus diesem Konflikt, gleichzeitig nach der Lehre zu fragen. Und das, also ich geht gar nicht um Schachzug dabei, sondern ich glaube gar nicht, dass das Taktik, sondern das ist wirklich, das ist ja das, was er am Anfang macht, dass diese verschiedenen Dimensionen von Religion aufzuzeigen. Und das, also da können wir uns, finde ich, auch mal noch mal ein Beispiel dran nehmen. Das finde ich wirklich spannend auch. Fände ich auch spannend für den Religionsunterricht, das zu sehen, dass wir diese unterschiedlichen Dimensionen auch nochmal deutlich machen. Und wir sind ja oft dabei, also einerseits, ich sag mal, über die Traditionen zu sprechen und die Schrift und so weiter und die Institution und auf der anderen Seite das, die Ethik, aber dieses persönliche Herausgerufensein. Also ich sage mal, das Fragen ist meine Erfahrung für den Religionsunterricht, dass wir das oft nur am Anfang abfragen sozusagen oder sagen, das ist der Horizont, vor dem wir im Grunde genommen miteinander zwar sprechen, also die persönliche Erfahrung, die jeder Schüler mitbringt, jede Schülerin mitbringt, aber ich meine, wir thematisieren das sonst nicht so, geht mir jedenfalls so. Das ist am Anfang das Sprungbrett oft, aber dann kommt das eigentlich kaum mehr zum Tragen. Also, das ist meine Erfahrung.
Es könnte sein, dass ich da eben auch Heschels chassidische Frömmigkeit, die ja eben wirklich sehr auf emotionales Gebet eingeht, widerspiegelt, auch wenn man ja die Gebote hält, aber es ist eben ganz stark diese andere Dimension da. Und da auch zu sehen, da kann man Erfahrungen teilen und sich damit auch bereichern, weil ihr letztlich keine Erfahrung ist die absolute Gotteserfahrung. Ihr spricht ja auch mal wieder von der Unzulänglichkeit, aber gerade wenn man diese Unzulänglichkeit anerkennt, kann man sich eigentlich miteinander austauschen, sozusagen im gemeinsamen Versuch, sich dem Göttlichen zu nähern. Und ich denke, man sieht ja auch, dass er es nicht zu billig verkaufen will, wenn er eben sagt, es ist kein Unternehmen für die, die halb gelehrt oder spirituell unreif sind, sondern hier ganz klar zu sagen, das heißt nicht, dass wir uns hier ausverkaufen, sondern gerade eigentlich auf der Höhe unseres Glaubens können wir miteinander in Dialog treten. Herr Aust.
Das ist ja dieser Absatz vor diesen Fragen, was trennt uns, was vereint uns auf Seite 3 Mitte. Das finde ich, also ich habe lange überlegt, bis ich das irgendwie kapiert habe mit dieser Furcht und dem Zittern und der Demut und der Zerknirschung und diesem, weiß ich nicht, dieser Metaphorik mit dem Ozean. Aber es ist ja so, dass das eigentlich so die Idee ist, dass eigentlich sowohl Juden als auch Christen, als auch wahrscheinlich Muslime und andere Religionen, natürlich viele Offenbarungen haben, aber es ist halt, es trifft halt nie Gott, also diese analoge Theologie. Ne? Also wir können als Menschen eben nie angemessen über Gott reden. Und deswegen, auch das ist ja etwas Verbindendes und da müssen wir eben demütig bleiben. Also so lese ich diesen Absatz. Der führt uns ja letztendlich auch dann irgendwie zusammen, ne? Dass wir alle im Prinzip ja nicht wissen, was ist jetzt die richtige Lehre von Gott oder über Gott oder wie auch immer. Das finde ich auch ein schöner Ansatz, diesen Text zu nutzen, um nochmal ins interreligiöse Gespräch zu kommen über Gott und die Welt oder über Gott.
Eben auch aus einem gewissen Erkenntnis, niemand hat die ganze Wahrheit und von daher sollte man sich austauschen. Anita?
Nur ganz kurz, mir fällt dabei noch ein bei dem Satz mit Furcht und Zittern, dass das auch ein Satz jetzt des neuen Papstes war, relativ am Anfang zu sagen, ich stehe im Grunde genommen, also mit Furcht und Zittern einerseits sicherlich vor diesem Amt und dem, was jetzt auf einen zukommt und dem gegenüber kann man eigentlich nur unzulänglich sozusagen sein. Also das fand ich einen sympathischen Zug.
Das ist eigentlich auch was, was in der jüdischen Tradition von dem Vorbeter erwartet wird, der ja als Vertreter, Vertreterin der Gemeinde vor alle tritt. Und das wird gerade an den Gebeten zum jüdischen Neujahr und zu Yom Kippur betont, wo es ein extra Gebet gibt, das der Vorbeter, bevor er das Gemeindegebet beginnt, ausspricht und wirklich sagt: Ich stehe hier und ich bin gesandt worden, von der Gemeinde zu beten. Und eigentlich kann ich das doch überhaupt nicht. Und ich kann es eigentlich nur, wenn Gott mir helfen wird dabei. Und irgendwo gerade der Gedanke ist, gerade aus dem Gefühl der Unwürdigkeit heraus eigentlich würdig für die Gemeinde beten zu können. Und nicht aus dem Gefühl, dass man jetzt perfekt ist und das alles wunderbar hinlegen kann. Ja, ich glaube, in dem Sinne können wir dann auch gut einsteigen in den letzten Teil des Textes. Religion ist ein Mittel, nicht das Ziel. Sie wird zu Götzendienst, wenn sie als Ziel in sich selbst gesehen wird. Jenseits und über jedem Wesen steht der Schöpfer und Herr der Geschichte. Er, der alles transzendiert. Religion und Gott gleichzusetzen, ist Götzendienst. Widerspricht das alles einschließende Gottes nicht der Exklusivität jeder speziellen Religion? Die Erwartung, dass alle Menschen eine Form der Religion annehmen werden, bleibt eine eschatologische Hoffnung. Was ist mit dem Hier und Jetzt? Ist es nicht blasphemisch zu sagen, ich allein habe alle Wahrheit und Gnade und all die, die unterschiedlicher Meinung sind, leben in Dunkelheit und sind von Gottes Gnade verlassen? Ist es wirklich unser Wunsch, eine monolithische Gesellschaft aufzubauen, eine Partei, eine Ansicht, ein Führer und keine Opposition? Ist religiöse Uniformität wünschenswert oder überhaupt möglich? Hat es sich wirklich als Segen für ein Land erwiesen, wenn all seine Bürger derselben Konfession angehören? Oder hat irgendeine Konfession einen spirituellen Höhepunkt erreicht, wenn sie die Zugehörigkeit der gesamten Bevölkerung hatte? Erfordert die Aufgabe, das Königtum Gottes vorzubereiten, nicht eine Diversität von Begabungen, eine Vielfalt von Ritualen und Erforschung der Seele, wie auch eine Opposition? Vielleicht ist es Gottes Wille, dass es in diesem Äon eine Diversität der Formen der Anbetung und der Verpflichtung auf ihn gibt. Die letzte Wahrheit kann nicht voll und angemessen in Konzeptionen und Worten ausgedrückt werden. Die letzte Wahrheit betrifft die Situation, die zwischen Gott und dem Menschen besteht. Die Tora spricht in der Sprache der Menschen. Offenbarung ist immer eine Anpassung an die Fähigkeit des Menschen. Es gibt nicht zwei gleiche Geister, genauso wie nicht zwei Gesichter einander gleich sind. Die Stimme Gottes erreicht den Geist des Menschen in einer Vielfalt von Wegen, in einer Mannigfaltigkeit von Sprachen. Eine Wahrheit kommt auf vielen Wegen des Verständnisses zum Ausdruck. Der Jude behauptet nicht, dass der Weg der Tora der einzige Weg ist, Gott zu dienen. Mögen alle Völker im Namen ihres Gottes gehen, aber wir werden für immer und ewig auf dem Weg des ewigen unseres Gottes gehen. Micha 4,5. Führende jüdische Autoritäten wie Yehuda Halevi und Maimonides erkennen das Christentum als Präparatio Messianica an, während die Kirche das antike Judentum als Präparatio Evangelica ansah. Während daher die christliche Doktrin das Judentum oft als nutzlos geworden und die Juden als Kandidaten zur Konversion ansah, ermöglicht uns die jüdische Einstellung, das Vorhandensein eines göttlichen Plans in der Rolle des Christentums innerhalb der Heilsgeschichte anzuerkennen. Yehuda Halevi, der zwar Christentum und Islam für das Beibehalten von Relikten alten Götzendienstes und alter Feiertage kritisiert, sie verehren auch Orte, die Götzen geweiht sind, vergleicht Christen und Mohammedaner mit Proselyten, die die Wurzeln, aber nicht alle Zweige angenommen haben. Das Gesetz des Mose hat die, die mit ihm in Kontakt gekommen sind, verändert, auch wenn es so aussieht, als hätten sie das Gesetz beiseite geworfen. Diese Religionen sind die Vorbereitung und die Einleitung zu dem Messias, den wir erwarten und der selbst die Frucht der ursprünglich gesäten Saat ist. Und auch alle Menschen werden die Frucht der Aussaat Gottes sein, wenn sie ihn anerkennen und alle ein mächtiger Baum werden. Eine ähnliche Sicht wird von Maimonides in seinem autoritativen Kompendium vorgelegt. Es ist jenseits des menschlichen Geistes, die Pläne des Schöpfers zu ergründen. Denn unsere Wege sind nicht seine Wege und unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Alles, was Jesus von Nazareth und den Ismaeliten, Mohammed, der nach ihm kam, betrifft, diente dem Bereiten des Weges für den Messiaskönig, die gesamte Welt darauf vorzubereiten, Gott in Übereinstimmung zu dienen. Das ist übrigens ein Text, der lange Jahrhunderte zensiert werden musste und erst wieder in modernen Maimonides-Ausgaben zu lesen ist, weil die christlichen Zensoren nicht glücklich waren mit dem Text. Was ist also der Zweck interreligiöser Zusammenarbeit? Weder dem anderen zu schmeicheln noch ihn zurückzuweisen, sondern einander zu helfen, Einsichten und Studium zu teilen, in akademischen Unternehmungen höchsten wissenschaftlichen Rangs zusammenzuarbeiten und, was noch wichtiger ist, in der Wildnis nach Quellen der Hingabe, nach Schätzen der Stille, nach der Macht der Liebe und der Sorge für den Menschen zu suchen. Was dringend nötig ist, sind Wege, einander in der furchtbaren Lage des Hier und Jetzt zu helfen, durch den Mut zu glauben, dass das Wort des Ewigen für immer fortdauern wird, so wie auch in dem Hier und Jetzt. Zusammenzuarbeiten in dem Versuch, eine Wiederauferstehung der Sensibilität, eine Wiederbelebung des Gewissens herbeizuführen, die göttlichen Funken in unseren Seelen am Leben zu erhalten, Offenheit für den Geist der Psalmen zu fördern, Hochachtung vor den Worten der Propheten und Treue zu dem lebendigen Gott. Ja, soweit Hesche. Dazu noch Anmerkungen. Ich finde es sehr schön, wie er das sagt, in der Wildnis nach den Quellen zu suchen. Und nur diese gemeinsame Suche, die kann dann auch förderlich sich auswirken auf die Zusammenarbeit. Also es ist nicht einfach, eine Wildnis zu durchforschen, ist kein einfacher Schritt, aber trotzdem ein erfolgreicher, wenn man eben auch so diese Ausdrücke oder diese Kriterien anwendet. Es gefällt mir gut. Anita?
Ja, ich finde den Satz, ich meine, eigentlich sehr selbstverständlich in gewisser Weise, aber auch nicht. Religion und Gott gleichzusetzen ist Götzendienst. Das kann man ja allen Fundamentalisten ins Stammbuch schreiben. Und wir hatten, ich glaube, es war heute oder gestern, ich weiß schon nicht genau, da ging es darum, dass Palmyra zerstört worden ist vom IS. Und das ist ja genau der Punkt. Also der eigentliche Götzendienst ist sozusagen, wenn man selber denkt, sozusagen Gott durch die eigene Religion zu ersetzen und den Willen Gottes zu kennen. Das ist ja immer in allem also das Eigentliche. Und dann ergibt sich im Grunde genommen auch eine andere Form von Götzendienst. Kannst du im Grunde genommen umdrehen. Das, ja. Und was ich spannend fand, war den Satz, diese Idee, dass es eine eschatologische Hoffnung ist, dass man sich sozusagen in der gemeinsamen Religion trifft, aber dass die Wege bis dahin unterschiedlich bleiben. Also das finde ich auch, ja, das. Das ist ja sozusagen, das kommt ja, glaube ich, auch bei Michael zum, also dieses endgültige Laubhüttenfest, wo alle dann kommen und gemeinsam anbeten, dass das ja im Grunde genommen auch ist ja ein bisschen ähnlich, ich sag mal, in unserer Vorstellung hat das Pfingstfest, wo alle, also ne, die verschiedenen Sprachen, wo man in unterschiedlicher Weise sich versteht und es diese richtig verstandene Toleranz gibt sozusagen, dass alle, dass man es verstehen kann, obwohl man auf unterschiedlichen Wegen unterwegs ist. Das finde ich irgendwie auch eine sehr schöne Idee. Da kommt man, glaube ich, nah beisammen.
Ja, diese eschatologischen Texte sind auch wirklich in der jüdischen Tradition ganz wichtig. Und einige dieser Texte, wie sozusagen, wir werden am Ende der Zeiten einen Gott anbeten, das sind auch durchaus Texte, die in der täglichen Liturgie kommen. Aber hier wird auch irgendwo gesagt, ja, eschatologisch ist das alles gut, aber man darf der Eschatologie auch nicht vorgreifen. Wenn es denn soweit sein soll, wird Gott dafür sorgen, aber nicht im Hier und Jetzt. Anne.
Ich bin gestolpert über diesen Satz, dass Christentum und Islam die Vorbereitung und die Einleitung zu dem Messias sind, den wir erwarten. Wird da Jesus als Messias im Christentum unterschlagen? Oder habe ich das
Na, na,
völlig
also
falsch
was,
verstanden?
also er zitiert ja hier Yehuda Levi, das sind nicht seine eigenen Worte. Und natürlich Yehuda Levi meint den Messias, wer auch immer diese Person sein wird, die jüdische Tradition erwartet. Und natürlich ist es für Juden nicht akzeptabel, Jesus als den Messias zu sehen, aber doch irgendwo zu sagen, dadurch, dass eben Jesus und auch Mohammed den Glauben an den Gott Israels weiter verbreitet haben, ist da offensichtlich eine Vorbereitung auf die Endzeit und damit auch auf den Messias, wer auch immer das sein wird, am Ende der Zeiten dann da ist. Ja, ich bin mir durchaus nicht sicher, dass alle Christen und alle Muslime glücklich mit dieser Position von Yehuda Halevi sind. Da kann man sich sicher drüber streiten. Es hat vielleicht nicht die. Also zumindest so wie er es versucht auszudrücken, wird damit nicht ein Irrtum oder ein nicht mehr relevant sein ausgedrückt. Aber ja, es muss durchaus nicht christliche und muslimische Ansprüche zufriedenstellen.
Ja, das kann sein.
Ja. Herr Reiners.
Ja, ich würde da gerne mal einhaken. Also auch in unserer christlichen Vorstellung gibt es doch die Eschatologie und die Wiederkunft Christi und also die Vorstellung, dass am Ende aller Tage ein Messias kommen wird. Wie auch immer der aussieht. Also klar gehört es zu unserem Glaubenserkenntnis, dass der Christus schon da war, ja, zu einem historisch fixierbaren Punkt. Aber genauso gibt es ja die Vorstellung, dass das Gottesreich angebrochen ist mit Jesus, dem Christus, aber eben noch nicht vollendet ist. Also dass es am Ende aller Zeiten mit der Wiederkunft des Messias endet. Und das ist doch dann gar nicht so, wie soll ich das sagen, gar nicht so weit entfernt von dem, was Yehuda Levi hier sagt. Also das Gemeinsame ist doch die Vorstellung, dass am Ende aller Zeiten ein Messias kommen wird. Das ist doch auch für uns unproblematisch, meine ich.
So gesehen stimmt das sicher. Also ist auch das Christentum wohl, auch wenn es sicher in manchen Theologien die Tendenz gibt, das zu vergessen, aber grundsätzlich ist das Christentum natürlich auch der Meinung, dass noch nicht alles vollendet ist. Der Unterschied, wahrscheinlich würde das Yehuda Halevi so sehen, dass er ganz ziemlich klar sagen würde, aber der Messias ist nicht Jesus. Und
Das ist klar, das ist logisch, aber
aber grundsätzlich kann man sagen, dass es eine gewisse messianische Hoffnung eint, kann man sicher
ja,
durchaus
genau.
so sagen, das ja. Gundula, du bist noch stumm geschaltet.
Was meint er, wenn er hier spricht von Maimonides mit dem autoritativen Kompendium?
Die Mishneh Torah, das hatte ich hier in der Fußnote in Nummer 4 gebracht, das ist
Ach so,
seine
hier.
Zusammenfassung eben der Halacha, wie sie im Talmud kommt. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das sogar dieser Abschnitt, den er zitiert, einer der letzten, wenn nicht der allerletzte Abschnitt der Mishneh Torah. Also ist schon sozusagen ein Ausblick in die eschatologische Zukunft. Und wenn er ansonsten auch ja durchaus sich oft eher skeptisch anderen Religionen oder gerade auch dem Christentum, vielleicht noch weniger dem Islam gegenüber äußert, ist das schon interessant, dass er damit eben schließt. Und wie gesagt, es war etwas, was lange eben nicht gedruckt werden konnte, so, weil wir die Christen diese Interpretation nicht haben wollten. In heutigen Ausgaben kann man es so wieder lesen und werden wir auch noch sehen bei der Stellungnahme der orthodoxen Rabbiner, von 2015, die berufen sich auf genau dieselbe Stelle bei Maimonides. Co. Das Freischalten scheint irgendwie nicht zu klappen.
Nee, ich muss ihn nur suchen.
Ja, jetzt.
Ich wollte noch erwähnen, dass ich öfter gelernt habe, es geht eigentlich in die Zukunft nicht weniger um ein Person Messias oder Christus, aber mehr eine messianische Zeit. So habe ich das öfters verstanden, auch im jüdisch-christlichen Gespräch so von Juden. Also das wollte ich noch mal erwähnen noch.
Ja, also die jüdische messianische Hoffnung ist sehr breit gestreut und man kann auch von einer messianischen Zeit sprechen. Gerade auch das Reformjudentum konnte mit einer Messiasgestalt gar nichts mehr anfangen und hat teilweise auch Erwähnungen einer messianischen Gestalt sogar aus den alten Gebeten gestrichen. Und da ist eher die allgemeine messianische Hoffnung. Ich würde sagen, ob man es nun als Person oder als eine allgemeine Zeit ansieht, der wichtige Punkt ist irgendwo eine Hoffnung zu haben, dass die Welt irgendwann mal besser aussehen wird und uns noch etwas erwartet, was etwas anderes ist, das wir im Moment haben. Wo ja auch schon, und das sagt auch Maimonides ganz ausdrücklich, die messianische Zeit ist nach seiner Definition durchaus eine irdische Welt. Sie sagt, das ist keine Welt der Wunder, sagt Maimonides, sondern es ist eigentlich eine Welt, in der Israel nicht mehr unter die Völker unterdrückt ist und frei leben kann. Also es geht da schon mehr um Dinge, die man theoretisch im geschichtlichen Rahmen erfüllen kann und eigentlich sozusagen die kommende Welt, das Jenseits, käme erst danach. Also auch diese Konzeption gibt es, die messianische Zeit. Es gibt ja auch die christliche Konzeption von dem tausendjährigen messianischen Reich, dass das auch noch nicht das allerletzte ist, sondern danach auch noch möglicherweise was anderes kommt. Aber an anderer Stelle sagt Maimonides auch, man sollte nicht versuchen, das genau zu definieren. Das sind künftige Dinge, von denen erst, wenn sie kommen, wir wissen werden, wie sie sein werden. Und von daher sollte man nicht zu viel Energie darauf verwenden, zu versuchen, genau zu definieren, wie das denn nun sein wird.
Ja, das Letzte, das wollte ich eigentlich erwähnen. Also, das was ich gelernt habe, darum, weil das auf eine Person, also
Ja.
wie mir dann gefragt wird, ja, wie findest du dann mit der neue Papst, ja?
Na, sicher keine Form von Papst. Das,
Nee, aber wenn man mich das fragt, so als Katholik,
ja.
dann sage ich ja, dann habe ich da auch keine direkte Antwort auf.
Ja, ich denke, es gibt ja auch im heutigen Judentum, gerade in Israel, durchaus auch ein Gefühl, das kann man sich darüber streiten, ob man das teilen will, aber es ist Tatsache, dass es existiert, dass mit der Gründung des Staates Israel und auch mit der Herrschaft über biblische Orte, dass das eine Art Anbrechen messianischer Zeiten ist, ohne dass da irgendjemand versucht, jetzt eine konkrete Messiasgestalt zu sehen. Die Frage interessiert eigentlich weniger, aber so ein Gefühl, in diesen Zeiten zu sein, ist durchaus heute gar nicht mal so wenig verbreitet. Ja, mir ist auch noch mal aufgefallen, wir hatten uns ja in vielen Abschnitten der katholischen Erklärung ein bisschen schwer damit getan, diese Akrobatik einerseits die Hand zum Dialog auszustrecken und dann doch immer zu sagen, Ja, aber ohne Jesus kann man nicht zum Heil kommen, und wenn die Leute es auch nicht wissen, aber irgendwie können wir darauf nicht verzichten. Und Heschel aus seiner jüdischen Perspektive sagt ganz einfach, der Jude behauptet nicht, dass der Weg der Tora der einzige Weg ist, Gott zu dienen. Also ich denke, da tut sich einfach von ihrer ursprünglichen Konzeption her die jüdische Tradition leichter, weil sie nie diesen allein selig machenden Anspruch gehabt hat. Das ist sicher grundsätzlich eine leichtere Disposition, um in den Dialog einzusteigen. Ja, dann würden wir jetzt 35 Jahre weiter in das Jahr 2000 springen und kommen also jetzt zu den moderneren Erklärungen. Und im Gegensatz, also die Texte von Soloveitchik und Heschel waren ja letztlich private Äußerungen, zwar von Leuten, die eine hohe Autorität haben, aber sie waren keine offiziellen Erklärungen, die veröffentlicht wurden. Das ist etwas anders bei dem nächsten Text, den wir jetzt haben. Dabru Emet redet Wahrheit, der schon eine offizielle jüdische Stellungnahme ist, aber auch hier, die Juden haben eben keinen Papst. Es ist keine alle Juden verpflichtende Erklärung und nicht einmal, also sie ist von vier Gelehrten, die eigentlich der Reformbewegung gehören, veröffentlicht worden. Aber sie können auch nicht beanspruchen, für das gesamte Reformjudentum zu sprechen, sondern sie versuchen einfach die neue Situation auf eine gewisse Weise anzugehen, zusammenzufassen und legen Grundsätze vor. Vielleicht auch in dem Versuch, weil es eben offizielle katholische und christliche Stellungnahmen gibt, da ein Programm entgegenzusetzen. Aber es verpflichtet natürlich sozusagen niemanden außer den Verfassern selbst. Das darf man auch nicht vergessen dabei. Ja, es nennt sich also eine jüdische Stellungnahme zu Christen und Christentum. In den vergangenen Jahren hat sich ein dramatischer und beispielloser Wandel in den christlich-jüdischen Beziehungen vollzogen. Während des fast zwei Jahrtausende andauernden jüdischen Exils haben Christen das Judentum zumeist als eine gescheiterte Religion oder bestenfalls als eine Vorläuferreligion charakterisiert, die dem Christentum den Weg bereitete und in ihm zur Erfüllung gekommen sei. In den Jahrzehnten nach dem Holocaust hat sich die Christenheit jedoch dramatisch verändert. Eine wachsende Zahl kirchlicher Gremien, unter ihnen sowohl römisch-katholische als auch protestantische, haben in öffentlichen Stellungnahmen ihre Reue über die christliche Misshandlung von Juden und Judentum ausgedrückt. Diese Stellungnahmen haben zudem erklärt, dass christliche Lehre und Predigt reformiert werden können und müssen, um den unverändert gültigen Bund Gottes mit dem jüdischen Volk anzuerkennen und den Beitrag des Judentums zur Weltkultur und zum christlichen Glauben selbst zu würdigen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Veränderungen eine wohlbedachte jüdische Antwort verdienen. Als eine Gruppe jüdischer Gelehrter unterschiedlicher Strömungen, die nur für sich selbst spricht, ist es unsere Überzeugung, dass es für Juden an der Zeit ist, die christlichen Bemühungen um eine Würdigung des Judentums zur Kenntnis zu nehmen. Wir meinen, es ist für Juden an der Zeit, über das nachzudenken, was das Judentum heute zum Christentum zu sagen hat. Als einen ersten Schritt wollen wir in acht kurzen Punkten erläutern, auf welche Weise Juden und Christen miteinander in Beziehung stehen können. Juden und Christen beten den gleichen Gott an. Vor dem Aufstieg des Christentums waren es allein die Juden, die den Gott Israels anbeteten. Aber auch Christen beten den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Schöpfer von Himmel und Erde an. Wenngleich der christliche Gottesdienst für Juden keine annehmbare religiöse Alternative darstellt, freuen wir uns als jüdische Theologen darüber, dass Abermillionen von Menschen durch das Christentum in eine Beziehung zum Gott Israels getreten sind. Juden und Christen stützen sich auf die Autorität ein und desselben Buches, die Bibel, das die Juden Tanach und die Christen das Alte Testament nennen. In ihm suchen wir nach religiöser Orientierung, spiritueller Bereicherung und Gemeinschaftsbildung und ziehen aus ihm ähnliche Lehren. Gott schuf und erhält das Universum. Gott ging mit dem Volk Israel einen Bund ein, und es ist Gottes Wort, das Israel zu einem Leben in Gerechtigkeit leitet. Schließlich wird Gott Israel und die gesamte Welt erlösen. Gleichwohl interpretieren Juden und Christen die Bibel in vielen Punkten unterschiedlich. Diese Unterschiede müssen immer respektiert werden. Christen können den Anspruch des jüdischen Volkes auf das Land Israel respektieren. Für Juden stellt die Wiedererrichtung eines jüdischen Staates im gelobten Land das bedeutendste Ereignis seit dem Holocaust dar. Als Angehörige einer biblisch begründeten Religion wissen Christen zu würdigen, dass Israel den Juden als physisches Zentrum des Bundes zwischen ihnen und Gott versprochen gegeben wurde und gegeben wurde. Viele Christen unterstützen den Staat Israel aus weit tiefer liegenden Gründen als nur solchen politischer Natur. Als Juden begrüßen wir diese Unterstützung. Darüber hinaus wissen wir, dass die jüdische Tradition gegenüber allen Nichtjuden, die in einem jüdischen Staat leben, Gerechtigkeit gebietet. Juden und Christen anerkennen die moralischen Prinzipien der Tora. Im Zentrum der moralischen Prinzipien der Tora steht die unveräußerliche Heiligkeit und Würde eines jeden Menschen. Wir alle wurden nach dem Bilde Gottes geschaffen. Dieser moralische Schwerpunkt, den wir teilen, kann die Grundlage für ein verbessertes Verhältnis zwischen unseren beiden Gemeinschaften sein. Darüber hinaus kann er auch zur Grundlage eines kraftvollen Zeugnisses für die gesamte Menschheit werden, das der Verbesserung des Lebens unserer Mitmenschen dient und sich gegen Unmoral und Götzendienst richtet, die uns verletzen und entwürdigen. Ein solches Zeugnis ist insbesondere nach den beispiellosen Schrecken des vergangenen Jahrhunderts dringend nötig. Der Narzissmus war kein christliches Phänomen. Ohne die lange Geschichte des christlichen Antijudaismus und christlicher Gewalt gegen Juden hätte die nationalsozialistische Ideologie keinen Bestand finden und nicht verwirklicht werden können. Zu viele Christen waren an den Grausamkeiten der Nazis gegen die Juden beteiligt oder billigten sie. Andere Christen wiederum protestierten nicht genug gegen diese Grausamkeiten. Dennoch war der Nationalsozialismus selbst kein zwangsläufiges Produkt des Christentums. Wäre den Nationalsozialisten die Vernichtung der Juden in vollem Umfang gelungen, hätte sich ihre mörderische Raserei weitaus unmittelbarer gegen die Christen gerichtet. Mit Dankbarkeit gedenken wir jener Christen, die während der nationalsozialistischen Herrschaft ihr Leben riskiert oder geopfert haben, um Juden zu retten. Dessen eingedenk unterstützen wir die Fortsetzung der jüngsten Anstrengungen in der christlichen Theologie, die Verachtung des Judentums und des jüdischen Volkes eindeutig zurückzuweisen. Wir preisen jene Christen, die diese Lehre der Verachtung ablehnen und klagen sie nicht der Sünden an, die ihre Vorfahren begingen. Der nach menschlichem Ermessen unüberwindbare Unterschied zwischen Juden und Christen wird nicht eher ausgeräumt werden, bis Gott die gesamte Welt erlösen wird, wie es die Schrift prophezeit. Christen kennen und dienen Gott durch Jesus Christus und die christliche Tradition. Juden kennen und dienen Gott durch die Tora und die jüdische Tradition. Dieser Unterschied wird weder dadurch aufgelöst, dass eine der Gemeinschaften darauf besteht, die Schrift zutreffender auszulegen als die andere, noch dadurch, dass eine Gemeinschaft politische Macht über die andere ausübt. So wie Juden die Treue der Christen gegenüber ihrer Offenbarung anerkennen, so erwarten auch wir von Christen, dass sie unsere Treue unserer Offenbarung gegenüber respektieren. Weder Jude noch Christ sollten dazu genötigt werden, die Lehre der jeweils anderen Gemeinschaft anzunehmen. Ein neues Verhältnis zwischen Juden und Christen wird die jüdische Praxis nicht schwächen. Ein verbessertes Verhältnis wird die von Juden zu Recht befürchtete kulturelle und religiöse Assimilation nicht beschleunigen. Es wird weder die traditionellen jüdischen Formen der Anbetung verändern, noch wird es die Zahl interreligiöser Ehen zwischen Juden und Nichtjuden zunehmen lassen. noch wird es mehr Juden dazu bewegen, zum Christentum überzutreten und auch nicht zu einer unangebrachten Vermischung von Judentum und Christentum führen. Wir respektieren das Christentum als einen Glauben, der innerhalb des Judentums entstand und nach wie vor wesentliche Kontakte zu ihm hat. Wir betrachten es nicht als eine Erweiterung des Judentums. Nur wenn wir unsere eigenen Traditionen pflegen, können wir in Aufrichtigkeit dieses Verhältnis weiterführen. Juden und Christen müssen sich gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Juden und Christen erkennen, ein jeder auf seine Weise, die Unerlöstheit der Welt, wie sie sich in andauernder Verfolgung, Armut, menschlicher Entwürdigung und Not manifestiert. Obgleich Gerechtigkeit und Frieden letztlich in Gottes Hand liegen, werden unsere gemeinsamen Anstrengungen zusammen mit denen anderer Glaubensgemeinschaften helfen, das Königreich Gottes, auf das wir hoffen und nach dem wir uns sehnen, herbeizuführen. Getrennt und vereint müssen wir daran arbeiten, unserer Welt Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. In dieser Bemühung leitet uns die Vision der Propheten Israels. In der Folge der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und erhaben sein über die Hügel. Zu ihm strömen alle Völker, dorthin pilgern viele Nationen und sprechen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs. Er lehre uns seine Wege und wir wollen auf seinen Pfaden wandeln. Jesaja 2, 2 bis 3. Ja, soweit diese Erklärung. Dazu Anmerkungen. Faust.
Also mir ist diese Quelle bekannt. Ich nutze sie auch schon seit einigen Jahren in meinem Rallye-Unterricht. Mir war aber tatsächlich nicht bekannt, dass es nur vier Gelehrte des Reformjudentums waren, sondern ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, ich habe die Quelle also nicht selber recherchiert, sondern die taucht in irgendeinem Schulbuch auf, allerdings gekürzt. Also ich habe sie jetzt hier auch mal in Gänze kennengelernt. Und da stand irgendwie, amerikanische Juden hätten, also so habe ich das irgendwie in Erinnerung. Und ich habe gedacht, es seien doch, es sei ein bisschen mehr als vier. Aber gut, dann werde ich das bei mir in
Ja, ich
meinem
glaube, es wird
Leben.
öfter so als eine Art Stellungnahme des Reformjudentums
Ja,
dargestellt und
genau.
das ist wohl doch etwas zu weit gegriffen.
Ja, genau. Also dann werde ich das nochmal präzisieren, damit man es vielleicht nochmal besser einordnen kann. Ja, inhaltlich muss ich da jetzt gar nicht zu sagen, aber das war für mich nochmal eine wichtige Erkenntnis.
Ich hatte in der Fußnote auch noch auch zwei deutschsprachige Veröffentlichungen, die sich mit dem Text befassen, angegeben. Also wenn wer da Interesse hat, weiterzuarbeiten, kann da auch noch mal ein bisschen genauer gucken. Herr Reiners.
Ja, also als erstes war mir aufgefallen, dass die in ihren ersten, als ihren ersten von 8 Punkten wieder Gott nennen. Also das ist so ein bisschen in der Linie von Heschel, oder habe ich so empfunden, dass der Dreh- und Angelpunkt das Verhältnis zu Gott ist. Und dass das das ist, was Juden und Christen, worüber Juden und Christen gemeinsam reden können. Was ich hier ein bisschen, wie soll ich das sagen, prägnanter fand, war den letzten Satz. Wo fängt das an? Wenngleich der christliche Gottesdienst für Juden keine annehmbare religiöse Alternative darstellt, freuen wir uns als jüdische Theologen darüber, dass Abermillionen von Menschen durch das Christentum in eine Beziehung zum Gott Israels getreten sind. Also, das ist jetzt für mich so ein klares Statement. Auch Christen glauben an den gleichen Gott, aber eigentlich ist es der Gott Israels. Und da war Heschel offener, der sagt, das ist Gott. Finde ich. Weiß nicht, ob ich das überinterpretiere. Dann noch mal eine Frage zu dem neuen Verhältnis zwischen Juden und Christen. Ach so, nee, ein neues Verhältnis zwischen Juden und Christen wird die jüdische Praxis nicht schwächen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, Punkt 6. Ich habe da an die Assimilation, also bei dem Stichwort Assimilation, habe ich an das Judentum in Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts gedacht. Und fand diese These hier der vier Reformen Rabbiner ziemlich gewagt, weil da war das doch genauso, jedenfalls nach meiner Kenntnis war das da genauso, dass viele Juden sich assimiliert haben, vielleicht notgedrungen, aus gesellschaftlichem Kalkül, aus politischem Kalkül, vielleicht auch, weil sie den Bezug dazu verloren hatten. Und eben genau ihre jüdische Religiosität zurückgeschraubt oder aufgegeben haben. Und das finde ich jetzt etwas gewagt, dass Sie sagen, das wird nicht wieder vorkommen. Worauf gründen die das?
Wobei, Ralf, ich habe das eigentlich so verstanden, dass es darum geht, dass das Gespräch zwischen Juden und Christen, der interreligiöse Dialog, der führt nicht dazu. Die Assimilation war ja im Grunde genommen auch so eine politische Anpassung, so habe ich das verstanden. Und hier geht es ja eigentlich darum zu sagen, wenn ihr miteinander sprecht und euren Glauben miteinander ins Gespräch bringt, dann führt das nicht automatisch dazu, dass das Judentum dann irgendwann nicht mehr existiert, weil wir dann auch gemischte Ehen und so weiter haben,
Ja.
sondern dass ja die Identität jeder Religion eigentlich vorausgesetzt wird. So, und was nicht heißt, dass man nicht schaut, was gibt das Gemeinsame. Und der sagt ja, dass auch bestimmte Dinge erwartet werden, Voraussetzungen sind für einen guten Dialog, ne? Dass das Land Israel respektiert wird, dass die moralischen Prinzipien der Tora anerkannt werden. Das sind ja Voraussetzungen im Grunde genommen für den
Ja,
Dialog. So habe ich das verstanden.
ich verstehe das auch gar nicht so sehr, diesen Abschnitt gar nicht so sehr an Christen gerichtet, sondern eher ins Judentum hinein gerichtet. Vielleicht verstehe ich das falsch, aber für mich klingt das so wie, wir haben im Hinterkopf, es gibt eine Angst im Judentum, dass wenn wir zu sehr uns mit den Christen austauschen, dass wir dann aufgehen, verschluckt werden, wie auch immer. Und
Ja.
dagegen sagen sie ja ganz klar, das wird nicht passieren. Das ist ja völlig legitim. Also, aber ich frage mich, wieso sind die da so sicher? Weil das Judentum hat das doch schon mal erlebt. Oder sehe ich das falsch?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine apologetische Tendenz, was an Juden gerichtet ist, hier Ängste abzubauen. Und das ist
Ja.
tatsächlich was man in Israel sofort hören kann, wenn man davon sagt, dass doch Schüler unterschiedlicher Religionen in derselben Schule unterrichtet werden können und dass man vielleicht das Neue Testament ins Curriculum aufnimmt, wird sofort die Angst vor Mischehen kommen. Also von daher sozusagen ist es wichtig, diese Angst abzubauen. Aber ich denke, was Anita sagte, das ist der Punkt. Es ist nicht, dass sie leugnen würden, dass es Assimilation gibt. Das ist ja ein Riesenproblem für das Judentum, gerade in den USA. Dass da die jüdische Identität immer geringer ist, aber zu sagen, aber auch wenn dieses Phänomen existiert, aber nicht der Dialog ist der Grund dafür. Und ich denke,
Okay.
das stimmt auch für das deutsche Judentum vor der Shoah. Die Assimilation in Deutschland ist nicht geschehen, weil Leute angefangen haben, interreligiösen Dialog zu führen, sondern weil sie alle möglichen sozialen, wirtschaftlichen, sonstigen Gründe dazu hatten. Und diese Sachen auseinanderzuhalten. Und ich denke, das entspricht ja auch dem, was Heschel gesagt hat, dass man einen Dialog eigentlich nur aus der Tiefe des eigenen Glaubens ernsthaft führen kann oder auch dann nur einen Wert hat. Denn ansonsten tauscht man sich eigentlich nicht über Glauben aus, sondern über sonst irgendwas Banales. Und ich denke, darum geht es ihnen. Ja, sind Sie da eingeschränkt mit dem Gott Israel? Sprachlich ist vielleicht eine gewisse Nuanceunterschied zu Heschel da. Denn Heschel, wenn ich so gerade beim schnellen Durchsehen noch mal richtig gesehen habe, spricht mehr vom Gott Abrahams als vom Gott Israels. Und das ist ja schon noch, was zwei Zeilen vorher ja auch in dem Statement gesagt wird. Die Christen beten den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs an. Ja, man könnte es durchaus als eine gewisse Vereinigung interpretieren, zu sagen, der Gott, den die Christen anbeten, ist eben der Gott Israels. Und auch wenn die Aussage, dass Christen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und den Schöpfer von Himmel und Erde anbeten, unbestreitbar richtig ist, ich wäre mir nicht sicher, wie weit nicht doch viele Christen sich stoßen würden zu sagen, ja, bei uns ist doch auch wichtig zu sagen, den Gott Jesu beten Sie. Also da sozusagen, man formuliert hier etwas von jüdischer Seite, was zwar stimmt, aber doch etwas, was Christen enorm wichtig ist, rauslässt.
Also kann ich direkt
Ja, gerne.
mich einhängen? Ja, genau. Also ich habe auch gerade noch mal, als Sie das sagten, darüber nachgedacht. Es ist ja gut, dass Sie das so formuliert haben, sonst wäre ich ja gar nicht darauf gestoßen. Also das ist ja völlig in Ordnung. Aber tatsächlich ist für mich der Gott Abrahams ein gemeinsamer Vater im Glauben für Christen und Juden. Das ist für mich einfach zu sagen, ja, das ist der Gott Abrahams. Der Gott Israels, das wäre für mich immer auch der Gott des Volkes Israel bis heute. Und das wäre dann eher eine Vereinnahmung. Weil es der Gott Abrahams, das ist für mich historisch positioniert vor 3.500 Jahren und da kann ich mich einklinken in der Tradition. Wir haben im Laufe dieses Seminars ja oft darüber gesprochen, das ist mir dabei auch erstmal so richtig bewusst geworden, wobei das. Ich hatte es natürlich eigentlich schon vorher hätte sehen können, dass der Gott des heutigen Judentums natürlich oder die Religion des heutigen Judentums natürlich nicht die Religion Jesu gewesen ist. Und ich muss halt immer gucken, wo habe ich eigentlich einen Zugang zum Judentum von Jesus? Aber das ist eine andere Frage. Nur für mich ist der Gott Israels eben ein Gott über die letzten 3.500 Jahre. Der Gott Abrahams ist aber der Glaube an den Gott eines meiner Vorväter. Das ist ein Unterschied, jedenfalls vom Empfinden her. Deswegen war ich darüber
Anita?
gestolpert.
Ja. Anita?
Ja, und trotzdem glaube ich, würde Jesus nicht sagen, er glaubt selber an den Gott Abrahams, sondern es ist der Gott der Väter, Jakobs, Isaaks und so weiter. In dieser Tradition sieht er sich ja schon. Es ist natürlich richtig zu sagen, also das Judentum hat sich weiterentwickelt. Das kann ich nicht zurückprojizieren. Und wenn ich jetzt heute Israel sage, dann ist das ein anderer Glaube, sicherlich, der sich, ich sag mal, innerhalb der rabbinischen Kultur entwickelt hat. Und dennoch, finde ich, ist der Gott Jesu eben nicht der Gott Abrahams. Also das finde ich schon, das muss man ja auch nochmal gerechtfertigterweise sagen. Also das ist ja, ne, wir sagen, wir haben den Gott Abrahams. Daraus entwickelt sich zum einen der alte Bund und daraus entwickelt sich der Islam und das Christentum. Aber darin ist nicht so komplett gewürdigt, dass im Grunde genommen Jesus selber einfach komplett Jude war und Jude geblieben ist. So, also das ist ja eine spätere. Also das finde ich so ein bisschen die Schwierigkeit immer daran. Das ist auch nicht ganz richtig.
Ich muss sagen, wenn ich den Begriff Gott Israels höre, ist so einer der ersten Gedanken, der mir kommt, der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Weil eigentlich sozusagen in dem Moment könnte man sagen, be beginnt die partikuläre Geschichte dieses Volkes Israel. Und da wäre für mich jetzt die Frage, aber wirklich als Frage, die Antwort können nur Sie geben, ist diese Erfahrung, beim nächsten Punkt wird ja auch gesprochen davon, dass man dasselbe heilige Buch in gewisser Weise hat. Wenn ich den Gott Israels als den Gott des Exodus sehe, ist er dann nicht doch jemand, der auch für Christen relevant wird, auch wenn es
Also unbedingt. Und unbedingt. Für mich beginnt da auch die unverbrüchliche Zusage Gottes für das Heil dieser Gruppe und damit aber letztendlich auch für mich als Abkömmling aus dieser Tradition. So, unbedingt, ja, ganz klar.
Denn in dem Sinne würden Sie ja vielleicht schon auf eine gewisse Weise sagen, die christliche Tradition hat es ermöglicht, dass der Exodus nicht nur eine Geschichte für Juden ist, sondern auch für andere Völker und andere Glaubensrichtungen eine Bedeutung hat. Und dann klingt es vielleicht anders. schlage ich als Möglichkeit vor. Und was natürlich,
Danke.
ja, ich denke, wir überlegen da gemeinsam, was sozusagen eine passende Formulierung ist. Und was mir natürlich, wie ich einfach jüdische Theologiegeschichte kenne, was Christen vielleicht gar nicht mal unbedingt so auffällt, denn ich glaube, heute ist es für Christen ziemlich selbstverständlich zu sagen, natürlich beten, glauben wir an den gleichen Gott. Für Juden in der jüdischen Theologiegeschichte ist das überhaupt nicht sehr selbstverständlich, denn da kommt das ganze Problem der Dreifaltigkeit und wie weit ist Jesus Gott? Und eine Menge Juden, auch gerade heute orthodoxe Rabbiner in Israel, würden schlicht und einfach leugnen, dass wir zu demselben Gott beten. Also sie würden entweder sagen, ja, die Christen beten ja unseren Gott an, aber sie machen den sogenannten Schituf. Sie geben Gott noch jemanden bei. Eben die zweite Person, was verboten ist. Das wäre noch die etwas weniger radikale Variante. Oder zu sagen, das Verständnis der Christen von der Person Jesu führt dazu, da das Christentum schlicht und einfach Götzendienst ist. Und das ist eine Theorie, die im heutigen Israel gar nicht so wenig vertreten wird. Also, wenn man das vor dem Hintergrund sieht, ist das ziemlich erstaunlich, so eine Aussage zu bringen. Also ich denke, das ist eben eine Veröffentlichung amerikanischer Rabbiner. Ich denke, im Kontext des amerikanischen Judentums, abgesehen vielleicht von den allerorthodoxesten Gruppierungen, ist das relativ akzeptiert. Für die meisten, zumindest orthodoxen Juden in Israel, ist das ein ziemlich provokativer Absatz, das sozusagen. Das wäre eine Sache, die man lange diskutieren müsste, ob man das so sagen kann. Obwohl, wir werden es ja nachher auch bei den orthodoxen Rabbinern sehen, es gibt in der Tradition wichtige Leute, eingeschlossen Maimonides, die ja den Weg dahin geebnet haben, aber das ist noch lange nicht selbstverständlich. Also, sozusagen vor diesem jüdischen Hintergrund ist es eigentlich eine relativ weitgehende Erkenntnis, das so eindeutig, zu sagen. Ja, sonst noch weitere Überlegungen zu diesem Text. Herr Aust.
Ich finde diesen dritten Punkt tatsächlich auch nochmal spannend, vor allen Dingen aktuell aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung um Gaza. Also da sträubt sich bei mir immer so unglaublich viel. Also ich weiß da immer nie so richtig. Also diese ganze Landverheißung, weil da natürlich immer irgendwie ja mitgedacht werden muss, finde ich, dass es da eben auch andere Menschen gibt, die da wohnen und die im Moment ja da anscheinend kein Recht haben zu wohnen und ja irgendwie auch, ja, man hat schon das Gefühl fast, genozidal ausgelöscht werden sollen oder zumindest vertrieben werden sollen durch den aktuellen Krieg. Da merke ich immer, also ich weiß immer nie, soll ich das drin lassen? Ich finde schon, aber dann habe ich immer direkt natürlich eine Diskussion, zumindest in meinen Kursen, weil da eben auch durchaus, ich sage jetzt mal, Muslime sitzen, die da natürlich eine ganz andere Sicht drauf haben und natürlich auch sehen, dass es da eben Palästinenser gibt, die da auch schon ein langes Bleiberecht haben, ne, aufgrund ihrer Tradition und Geschichte. Natürlich auch die Erfahrung dieser Landnahme oder dieses kriegerischen Konfliktes durch die Staatsgründung Israels. Ja, also da ist dieser ganze Nahostkonflikt irgendwie, der da immer dann mitschwingt. Da ist immer die Frage, will ich diese Diskussion aufmachen oder kürze ich das lieber und lasse diesen Punkt raus? Also ja, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil es eigentlich, finde ich, wenn ich dieses Thema halt mache und ich sage mal von Nostra Aetate ausgehe, dann mache ich da halt einen riesen Fass auf. Deswegen habe ich es durchaus auch schon mal rausgekürzt, damit ich eben dieses Fass nicht aufmachen muss. Ja.
Ja, ich denke auch, dieser Abschnitt ist auch ja in seiner Kürze und so wirklich, er bedarf viel Interpretation. Was heißt die Verheißung des Landes? Was hat das mit dem Staat Israel zu tun? Da sind viele Aspekte, die man noch viel genauer angucken müsste. Und eigentlich war das ja auch das Ziel des zweiten Teils unserer Veranstaltung, sich damit mehr zu befassen. Und ich bin mir nicht, also irgendwas werden wir sicher dazu noch machen, aber ich habe fast das Gefühl, um das ausführlicher noch zu behandeln, brauchen wir eine weitere Veranstaltung. Ich hatte auch bewusst aus einigen der christlichen Texte, wie der zum Beispiel im Text von der Bibelkommission, hatte ich bewusst die Texte, die sich mit dem Land befassen, herausgelassen, um die nachher noch mal ausführlicher anzugehen. Also ich würde da noch mal nachgucken. Es wäre vielleicht, ja, vielleicht sollten wir das sogar noch gerade entscheiden. Wir haben ja noch zwei Sitzungen und haben jetzt noch die eine kürzere und die eine längere orthodoxe Darstellung, die sicher, denke ich, alle sehr interessant sind. Die Frage ist, ob sie uns noch so viel Neues bringen, dass wir das noch weiter diskutieren wollen, oder ob wir sagen wollen, wir möchten ab der nächsten Sitzung lieber diese Landfrage noch mal ein bisschen genauer angehen. Was nicht heißt, also ich denke, wir könnten schon noch, wir haben ja also jetzt auch noch ein bisschen Zeit, wir könnten schon diese Texte noch durchgehen, aber uns eben noch sozusagen wenigstens anderthalb Sitzungen für die andere Thematik freilassen. Und dann können wir immer noch sehen, ob wir nächstes Jahr damit weitermachen wollen, aber zumindest vielleicht so ein paar Schneisen schlagen wäre, glaube ich, ganz gut. Auch so wie Herr Aust gerade sagte, dass Sie nicht so ganz wissen, wie Sie im Unterricht damit umgehen wollen, was ich gut nachvollziehen kann. Und da könnten wir zumindest, denke ich, mal ein paar Anfangsüberlegungen noch machen. Und glaube, das wäre sinnvoll. Ja, Anita.
Ja, die Frage ist, ob wir das jetzt dann quasi per Handzeichen klären, wer dafür wäre. Sonst können wir das ja irgendwie nicht klären. Also das geht, glaube ich, am schnellsten, wenn Sie an der Stelle jetzt quasi per Handzeichen abstimmen, ob Sie dafür wären, dass wir auf jeden Fall noch zu dieser Problematik Landnahme kommen. Dann würde ich Sie bitten, einfach jetzt die Hand zu heben. Okay, das ist, glaube ich, eindeutig. Dann würde ich vorschlagen, dann können wir an der Stelle ja die Diskussion jetzt beenden, weil wir ja also zu dem Thema beenden, weil wir ja da nachher noch zu kommen und vielleicht jetzt hier weiter fortfahren.
Ja, also ich denke, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Da könnten wir noch gerade sozusagen die Erklärung der orthodoxen Rabbiner von 2015 lesen. Und ich würde dann vielleicht anbieten, den anderen Text, die Erklärung von 2017, die ja immerhin eine offizielle Erklärung der Europäischen Rabbinerkonferenz ist. Wer Zeit und Lust hat, kann die ja zum nächsten Mal durchlesen. Und wir könnten dann auch am Anfang für Nachfragen, Anmerkungen noch Raum lassen und würden ansonsten in die Landthematik einsteigen. Wäre das so in Ordnung? Herr Schiller, noch eine Anmerkung? Oder ist die Hand einfach so stehen geblieben?
Stehen geblieben
Gut,
ist nicht.
okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Schnelleinstieg in den Text von 2015. Das ist, wie gesagt, auch eine Erklärung orthodoxer Rabbiner, die auch nur sich selber vertreten und es haben dann, also nachdem die einmal veröffentlicht war, haben noch weitere ihre Unterschrift dazu getan. Aber jeder vertritt eben nur sich selbst. Auch da kann man nicht im Unterschied zu der Erklärung von 2017, die eben die Erklärung einer Rabbinerkonferenz ist. Nach fast 2 Jahrtausenden der Feindseligkeit und Entfremdung erkennen wir orthodoxe Rabbiner, Leiter von Gemeinden, Institutionen und Seminaren in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa, die sich uns darbietende historische Gelegenheit. Wir möchten den Willen unseres Vaters im Himmel tun, indem wir die uns angebotene Hand unserer christlichen Brüder und Schwestern ergreifen. Juden und Christen müssen als Partner zusammenarbeiten, um den moralischen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Die Shoah endete vor 70 Jahren. Mit ihr hatten Jahrhunderte der Verachtung, Unterdrückung und Zurückweisung von Juden und die daraus folgende Feindseligkeit zwischen Juden und Christen den absurden Höhepunkt erreicht. Zurückblickend wird deutlich, dass der Misserfolg, diese Verachtung zu überwinden und stattdessen einen konstruktiven Dialog zum Wohle der Menschheit aufzunehmen, den Widerstand gegenüber den bösen Kräften des Antisemitismus geschwächt hat, die die Welt in Mord und Genozid gestürzt haben. Wir würdigen, dass sich die offiziellen Lehren der katholischen Kirche über das Judentum seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil grundlegend und unwiderruflich geändert haben. Mit der Promulgation von Nostra Aetate begann vor 50 Jahren der Aussöhnungsprozess zwischen der katholischen Kirche und dem Judentum. Nostra Aetate und die darauf folgenden offiziellen Dokumente der Kirche lehnen unmissverständlich jede Form von Antisemitismus ab, bestätigen den ewigen Bund zwischen Gott und dem jüdischen Volk, weisen die Lehre des Gottesmordes zurück und betonen die einzigartige Beziehung zwischen Christen und Juden, welche von Papst Johannes Paul II., unserer älteren Brüder, und von Papst Benedikt XVI., unsere Väter im Glauben, genannt wurden. Darauf basierend begannen Katholiken und andere christliche Amtsträger einen aufrichtigen Dialog mit dem Judentum, der sich während der letzten 5 Jahrzehnte stetig verstärkt hat. Wir schätzen die Bestätigung der einzigartigen Stellung Israels in der Heilsgeschichte und bei der letztendlichen Erlösung der Welt seitens der Kirche. Juden haben heute im Rahmen zahlreicher Dialoginitiativen, Treffen und Konferenzen weltweit ernst gemeinte Liebe und Respekt von zahlreichen Christinnen und Christen erfahren. Wie Maimonides und Yehuda Halevi vor uns erkennen wir an, dass das Christentum weder ein Zufall noch ein Irrtum ist, sondern göttlich gewollt und ein Geschenk an die Völker. Indem er Judentum und Christentum getrennt hat, wollte Gott eine Trennung zwischen Partnern mit erheblichen theologischen Differenzen, nicht jedoch eine Trennung zwischen Feinden. Rabbiner Jakob Emden schrieb, dass Jesus der Welt eine doppelte Güte zuteil werden ließ. Einerseits stärkt er die Tora von Moses in majestätischer Art, und keiner unserer Weisen sprach jemals nachdrücklicher über die Unveränderlichkeit der Tora. Andererseits beseitigte er die Götzen der Völker und verpflichtete die Völker auf die 7 noachitischen Gebote, sodass sie sich nicht wie wilde Tiere des Feldes aufführten, und brachte ihnen grundlegende moralische Eigenschaften bei. Christen sind Gemeinden, die zum himmlischen Wohl wirken und zu Dauerhaftigkeit bestimmt sind. Ihre Bestimmung ist zum himmlischen Wohl und die Belohnung wird ihnen nicht versagt bleiben. Rabbiner Samson Raphael Hirsch lehrt uns, Christen haben die jüdische Bibel des Alten Testamentes als Buch göttlicher Offenbarung akzeptiert. Sie bekennen ihren Glauben an den Gott von Himmel und Erde, wie ihn die Bibel verkündet, und sie anerkennen die Herrschaft der göttlichen Vorsehung. Jetzt, da die katholische Kirche den ewigen Bund zwischen Gott und Israel anerkannt hat, können wir Juden die fortwährende konstruktive Gültigkeit des Christentums als unser Partner bei der Welterlösung anerkennen, ohne jede Angst, dass dies zu missionarischen Zwecken missbraucht werden könnte. Wie von der bilateralen Kommission des israelischen Oberrabbinats mit dem Heiligen Stuhl unter Vorsitz von Rabbiner Shearia Shuv Kohen festgestellt, sind wir nicht länger Feinde, sondern unwiderrufliche Partner bei der Artikulierung der wesentlichen moralischen Werte für das Überleben und das Wohl der Menschheit. Keiner von uns kann Gottes Auftrag in dieser Welt alleine erfüllen. Juden wie Christen haben eine gemeinsame Aufgabe in der Verheißung des Bundes, die Welt unter der Herrschaft des Allmächtigen zu verbessern, sodass die gesamte Menschheit seinen Namen anruft und Laster von der Erde verbannt werden. Wir verstehen das Zögern beider Seiten, diese Wahrheit anzuerkennen, und fordern unsere Gemeinschaften zur Überwindung dieser Ängste auf, um ein auf Vertrauen und Respekt gegründetes Verhältnis zu schaffen. Rabbiner Hirsch lehrte ebenfalls, der Talmud stelle Christen in Bezug auf die Pflichten von Mensch zu Mensch auf eine Stufe mit den Juden. Sie haben Anspruch auf sämtliche Vorteile der Verpflichtungen, nicht nur in Bezug auf Gerechtigkeit, sondern auch auf aktive brüderliche Liebe. In der Vergangenheit wurden Beziehungen zwischen Christen und Juden häufig im Spiegel der Feindseligkeit zwischen Esau und Jakob betrachtet. Aber Rabbiner Naftali Zvi Berliner Hanna Zief erkannte bereits Ende des 19. Jahrhunderts, dass Gott Juden und Christen zu liebevoller Partnerschaft bestimmt hat. Wenn die Kinder von Esau zukünftig vom reinen Geist zur Anerkennung des Volkes Israel und dessen Tugenden veranlasst werden, werden auch wir Esau als unseren Bruder anerkennen. Wir Juden und Christen haben viel mehr gemeinsam, als was uns trennt. Den ethischen Monotheismus Abrahams, die Beziehung zum einen Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns alle liebt und umsorgt, die jüdische Heilige Schrift, den Glauben an eine verbindliche Tradition, die Werte des Lebens, der Familie, mitfühlender Rechtschaffenheit, der Gerechtigkeit, unveräußerlicher Freiheit, universeller Liebe und des letztendlichen Weltfriedens. Rabbi Moses Rifkis Be'er HaGolei bestätigt dies und schrieb, dass die Weisen nur auf die Götzendiener ihrer Zeit Bezug nahmen, die nicht an die Schöpfung der Welt glaubten, den Exodus, an Gottes Wundertaten und an das von Gott gegebene Gesetz. Im Gegensatz dazu glauben die Menschen, unter die wir verstreut sind, an all diese wesentlichen Bestandteile der Religion. Unsere Partnerschaft bagatellisiert in keiner Weise die weiterhin bestehenden Differenzen zwischen beiden Gemeinschaften und Religionen. Wir glauben, dass Gott viele Boten nutzt, um seine Wahrheit zu offenbaren, während wir die fundamentalen ethischen Verpflichtungen aller Menschen vor Gott bestätigen, die das Judentum stets durch den universellen Bund Noachs gelehrt hat. Indem sie Gott nachfolgen, müssen Juden und Christen Vorbilder geben in Dienst bedingungsloser Liebe und Heiligkeit. Wir sind alle im heiligen Ebenbild Gottes geschaffen und Juden wie Christen werden diesem Bund treu bleiben, indem sie gemeinsam eine aktive Rolle bei der Erlösung der Welt übernehmen. Ja, also wer noch mag und vielleicht auch ein paar Minuten noch mehr Zeit hat, gerne noch Äußerungen dazu. Herr Reiners.
Dann mache ich mal den Anfang. Also ich finde es, wie soll ich das sagen, überragend klar. Also da ist überhaupt keine Feindseligkeit oder irgendwas drin, sondern es ist einfach nur aufgegriffen, dass beide Religionen den gleichen Auftrag haben. Es ist hier jetzt gar kein Problem, zu definieren, was Gott ist, weil das einfach ausgeklingt ist. Hier ist einfach gesagt, wir haben erhebliche theologische Differenzen. Also es ist einfach ausgesprochen damit. Aber diese erheblichen theologischen Differenzen hindern uns nicht daran, miteinander zu reden und gemeinsam zu überlegen, wie wir das Ziel, Gott näher zu kommen, erreichen können. So, also das finde ich, finde das genial ausgedrückt. Also es gefällt mir noch besser als das vom Reformjudentum. Das ist einfach kurz, es ist kürzer, aber es ist präzise.
Herr Aust.
Ja, also ich wundere mich auch, wie positiv hier tatsächlich Nostra Aetate und all das, was dann passiert ist, also mit so viel Liebe und Respekt, wir Christen anscheinend auf das Judentum zugegangen sind. Und da muss man ja sagen, da gab es ja schon so ein paar Dinge, die zumindest vor allen Dingen habe ich das so wahrgenommen, im Bereich der katholischen Kirche durchaus sehr, sehr kritisch gesehen werden. Also wenn ich nur an diese Karfreitagsfürbitte denken Also, aber vielleicht ist das im Judentum gar nicht so wahrgenommen worden. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so ein innerkatholisches Ding gewesen, wo vor allen Dingen der Aufschrei bei denen, denen dieser interreligiöse Dialog so wichtig ist, die dann da aufgeschrien haben. Ja, das klingt hier alles wirklich sehr, sehr nach Verbrüderung, wobei ich mir dann auch nicht sicher bin. Also, was ist jetzt so die Intention, die hinter diesem Text steht? Hat man das Gefühl, wir sind vielleicht als oder wir haben als Judentum nicht mehr so viel Einfluss auf die Heilung dieser Welt und deswegen brauchen wir jetzt die Größe des Christentums, weil nur zusammen können wir diese Welt noch retten. Da würde ich sagen, ja, stimmt vielleicht irgendwie auch, aber da würde ich das Ganze gerne noch größer denken und sagen, eigentlich müssen wir, also alle Religionen, die willig sind, diese Welt zu einem besseren zu führen, die müssen sich dann mal zusammenschließen gegen all diese Dämonen dieser Welt, bildlich gesprochen, damit wir diese Welt wirklich noch zu einem Guten führen können. Aber den
Ja, aber das
Text.
ist immer eine ausdrückliche Reaktion auf 50 Jahre Nostra Aetate. Also
Genau,
von
ja.
daher konzentriert man sich hier auf Christentum und auf Nostra Aetate. Und ich denke schon, dass man die Verfasser haben die Diskussion über die Fürbitte gekannt und haben sich
Okay.
offensichtlich entschlossen, das nicht als so wesentlich zu sehen. Anne.
Also inhaltlich finde ich das einen wunderbaren Appell. Ich frage mich nur in dem letzten Satz, wo wir dann gemeinsam eine aktive Rolle bei der Erlösung der Welt übernehmen, ob die Welt das schon mitgekriegt hat. Also ich kann da noch nicht so richtig was Aktives sehen, was da überkommt und die Welt begeistern könnte.
Sozusagen für ein besseres Aussehen der Welt hat der Dialog noch nicht allzu viel beigetragen.
Ja,
Da ist
so.
leider wohl einiges wahr
Also
dran,
es
ja.
ist alles noch sehr binnenreligiös. Und nicht mal da bekommen ja alle was mit, geschweige denn die Welt.
Ja.
Also, aber ein schöner Appell sollten wir befolgen.
Herr Reiners.
Ja, genau. Also das Letzte wollte ich gerade noch mal sagen. Also deswegen hatte ich nicht die Hand gehoben, aber ja, ein schöner Appell. Und ich habe natürlich auch immer wieder heraus meine Schüler im Hinterkopf und denke, ja, das ist ein Text, den kann ich gut auch einer Oberstufe geben, um zu schauen, was steckt eigentlich hinter einer Religion. So, und das finde ich passt gut. Ich hatte mich eigentlich gemeldet, weil ich das von meinen Aus einen anderen Aspekt von meinen Aus nochmal aufgreifen wollte, nämlich was mit den anderen Konfessionen und auch mit den anderen Religionen ist. Das ist natürlich hier klar ausdrücklich eine Reaktion auf Nostra Aetate, aber mich würde das einfach interessieren, gibt es denn Äußerungen von Reform oder auch orthodoxem Judentum zu anderen oder zum Verhältnis zu anderen Religionen oder auch zu anderen christlichen Konfessionen? Weil ich meine, das hat ja auch die evangelische Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg ein Schuldbekenntnis formuliert, viel früher noch als die katholische. Aber also bekommen wir deswegen hiervon nichts mit, weil wir eben gesagt haben, das Seminar behandelt vor allen Dingen Nostra Aetate. Oder gibt es das in der Form nicht, weil andere Konfessionen und andere Religionen eben nicht diese Figur des Papstes haben, an die man sich wenden kann, wo sich das kristallisiert?
Also das ist sicher ein Grund, warum auch vielleicht auch Juden es vorziehen, sich mit der katholischen Kirche zu befassen, weil die sozusagen einen eindeutigen Adressaten hat. Ich denke, der Text, den wir vorher gelesen haben, Dabru Emet, die sprechen ja sowohl von der römisch-katholischen als auch der protestantischen Kirche im ersten Aspekt und ansonsten glaube ich, ist es gerade, das werden wir dann auch noch bei den nächsten Malen sehen. Gerade zu der Landfrage hat sich evangelische Theologie ja wesentlich mehr geäußert als die katholische und was eigentlich auch von jüdischer Seite oft recht dankbar aufgegriffen wird. Also da ist vielleicht mehr da. Aber so als wirkliche offizielle Stellungnahmen wüsste ich jetzt nicht, dass was da ist. Was den Islam angeht, gibt es, glaube ich, also irgendwie einen grundsätzlichen Konsens, dass natürlich niemand in Frage stellt, der Islam ist monotheistisch und dass man in dem Sinne an den gleichen Gott glaubt. Und es ist eher der politische Konflikt, der halt da ist. Die Auseinandersetzung oder Dialog mit Hinduismus, Buddhismus ist etwas, was einzelne Leute ja gemacht haben. Also da gibt es schon auch Texte zu, aber das ist jetzt nicht etwas, schon gar nicht in Israel. Das sind mehr amerikanische Rabbiner, wenn überhaupt, die das gemacht haben. Also da gibt es durchaus auch Überlegungen. Also ich weiß, dass es das gibt, aber habe mich da noch nie näher mit befasst. Eben auch Hinduismus als eine Religion, die kein Götzendienst ist, zu definieren. Und da gibt es durchaus Versuche, das zu machen. Aber es scheint schon, dass die enge Verwandtschaft, die man da doch nicht leugnen kann, zum Christentum dazu geführt hat, dass man sich mehr mit Christentum als mit anderen Religionen befasst. Und während für Christen, also Christen leben ja in allen Teilen der Welt, während Juden ja doch entweder in einer christlich- oder säkularchristlichen Welt oder einer muslimischen Welt leben. Aber jüdische Gemeinden, die in einem hinduistischen oder buddhistischen Kontext leben, sind ja enorm klein, bis so gut nicht wie existent. Und das ist vielleicht auch ein Grund, dass man sich da weniger mit befasst, weil man sozusagen existenziell weniger relevant ist. Aber es gibt einzelne Texte dazu. Wäre vielleicht auch noch mal spannend, dem auf die Suche zu gehen, da, zu sehen, wie man da weiterkommt. Ja, was mir noch aus orthodoxer Perspektive auffällt, ist, eine orthodoxe Erklärung braucht die Versicherung von alten Autoritäten. Das haben die Reformrabbiner haben sich das gespart. Aber das ist hier, für sie ist das ganz wichtig, eben Maimonides, unbestrittene Autorität, Jakob Emden, Samson Raphael Hirsch, der Führer der deutschen Orthodoxie im 19. Jahrhundert, also ganz wichtige Leute. Und ich glaube, das ist sogar mehr an jüdische als an christliche Leser zu sagen. Trotz allem, denn jeder orthodoxe Jude kennt natürlich die Diskussion, wie weit das Christentum Götzendienst etc. etc. Und hier wirklich eine Sammlung von wichtigen Autoritäten, die das anders sehen, zu geben. Und die eindeutig gesagt haben, alles, was im Talmud über Götzendiener gesagt wird, gilt nicht für Christen. Sozusagen, das christlichen Lesern ist das wahrscheinlich gar nicht so bewusst, wie wichtig das ist. Hier eben zu sagen, wir haben auch eine Traditionslinie für unsere Position und haben die Möglichkeit, und das ist vielleicht so ein bisschen parallel zu den Erklärungen der katholischen Kirche, zu sagen, sind nicht alle Juden als Christusmörder zu sehen, hier irgendwo zu sagen, wir können eine Traditionskette ausmachen, die das Christentum als etwas Gottgewolltes sieht. Und ich denke, das ist für die weitergehende Orthodoxe Diskussion, eine ganz wichtige Sammlung von Quellen, auf die man weiter aufbauen kann und wo man auch mit gutem Recht sagen kann, das ist keine Neuerung, die wir erfunden haben, sondern es gibt eine Linie, auf die wir uns schützen können. Das ist, denke ich, ist hier innerorthodox nochmal enorm wichtig. Ja, also wie gesagt, dann würde ich sagen, eben, wenn Sie noch mögen, Zeit haben, sehen Sie sich den Text von 2017 noch an. Der ist ein gewisser Rückschritt gegenüber dem Text, den wir gerade gelesen haben. Ist vielleicht auch eben, weil es die Erklärung der Rabbinerkonferenz ist, noch mehr offizielleres repräsentatives Gremium. Die sind theologisch ein Stück vorsichtiger noch, trotz aller Wertschätzung. Also gerne damit noch. Dinge können wir mit eröffnen noch beim nächsten Mal, aber ansonsten würden wir dann auch weitergehen, eben zu sehen, wie kriegen wir die Landfrage und den Dialog zusammen oder zumindest da ein paar Schneisen mal zu schlagen, um dieses Problem eben auch noch anzugehen. Wäre das so okay? Gut. Dann bis nächste Woche.
Danke.